Willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Sandra Knopp. Die heutige Sendung beschäftigt sich mit dem Themenbereich Behinderung und Pflege. Sie hören Ausschnitte aus dem gleichnamigen Referat von Behindertenanwalt Erwin Buchinger anlässlich des Pflegekongresses 2010. Dieser fand am 28. und 29. Oktober 2010 im Austria Center Vienna statt. Das Material für diese Sendung wurde direkt am Kongress aufgezeichnet. Wir bitten daher, die schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Für den Behindertenanwalt Buchinger ist der Bereich Pflege und Betreuung nur ein kleiner Teil seiner Zuständigkeit. Seine Hauptaufgabe sieht er darin, Menschen mit Behinderungen zu unterstützen, damit sie gleichgestellt und gleichberechtigt am Alltag teilhaben können. Menschen, die sich diskriminiert fühlen, können sich an die Behindertenanwaltschaft wenden. Pro Jahr wickeln Buchinger und sein Team etwa 1000 Beratungsfälle ab. Dabei geraten sie auch immer wieder in das Spannungsfeld zwischen Behinderung und Pflege.
Das Themenfeld Pflege und Betreuung ist auch für Menschen mit Behinderung ein ganz entscheidendes, weil sie im Wesentlichen ihr Leben lang von dieser Thematik Pflege und Betreuung berührt sind. Und da ist es erstaunlich, dass es eigentlich nicht wirklich eine, soweit ich das verfolge, eine gute wissenschaftliche Auseinandersetzung mit den entsprechenden Bedürfnissen im Bereich Krankenpflege, Altenpflege und Pflege von Menschen mit Behinderung gibt, die den unterschiedlichen Zielsetzungen und Lebensfeldern aus meiner Sicht ausreichend Rechnung trägt. Es gibt auch vergleichsweise wenige Zahlen dazu. Ich habe hier versucht, Abgrenzungen zwischen Menschen mit Behinderungen und pflegebedürftigen Personen generell zu finden. Menschen mit Behinderungen kann man in vielfältiger Art und Weise in Österreich zählen. Sie finden alle Zahlen von 500.000 bis 1,7 Millionen im Kern. Funktionsbeeinträchtigungen länger als 6 Monate, die das Alltagsleben erschweren, sind knapp über 600.000 Menschen in Österreich. Das ist die Definition im engeren Sinn. Wobei die neueren Sichtweisen und Definitionen von Behinderung nicht mehr medizinische Aspekte, Einschränkungen, körperliche Einschränkungen, sonstige Sinneseinschränkungen, psychische Einschränkungen im Auge haben, sondern vor allem darauf abstellen, die Auswirkungen von bestimmten Beeinträchtigungen auf die gesellschaftliche Teilhabe. Also der Behindertenbegriff ist von einem medizinischen, in den letzten Jahren sehr starken sozialen Behindertenbegriff geworden. Also anders formuliert, eine entsprechend reife, inklusive Gesellschaft, Idealgesellschaft, vorausgesetzt, würden wir Behinderung wahrscheinlich gar nicht mehr bemerken, würde es im Idealfall Behinderung gar nicht mehr geben, weil es diese Einschränkung aufgrund des Entgegenkommens der Gesellschaft, von der Technik angefangen bis zur Haltung, Verhalten, weil diese Einschränkungen nicht spürbar werden. Bei diesen Menschen mit Behinderungen ist es so, dass etwa die Hälfte sind älter als 65, die Hälfte sind jünger. Das heißt, auch bei Behinderungen spielen altersbedingte Behinderungen eine Rolle. Ganz anders aber, wenn man die Menschen mit Pflegebedarf, pflegebedürftige Menschen betrachtet. Hier habe ich jetzt zugrunde gelegt Einstufungen nach dem Bundespflegegeldgesetz und den Landespflegegeldgesetzen. Das sind knapp über 400.000. Und da sieht man, dass die Definition von Pflegebedarf und Pflegebedürftigkeit nicht sozial gefasst ist, sondern sehr medizinisch gefasst ist. Dass über einzelne Verrichtungen, die im Alltag nicht selbstständig getätigt werden können, der Zugang gefunden wird. Mehr als 80% der pflegebedürftigen Personen sind älter als 65 Jahre. Also hier überwiegen vor allem altersbedingte Einschränkungen. Noch schwieriger wird die Datenlage, wenn man die institutionelle Form der Pflege und Betreuung anschaut. Im Bereich der Krankenpflege ist es relativ klar mit den Spitalsbetten. Im Bereich der Altenbetreuung und Altenpflege ist die Datenlage auch noch halbwegs befriedigend. Im Behindertenbereich sind bis heute die Länder, die zuständig sind, noch nicht in der Lage gewesen, vernünftige, vergleichbare Daten zu liefern, weil jeder auf seine eigene Art und Weise für ihn richtig zählt und misst. Man kann das nicht zusammenfassen. Auch im Pflegevorsorgebericht 2008 werden Sie keine Daten finden, die österreichweit wirklich valide sind. Eine grobe Schätzung gibt an, dass etwa 20.000 Menschen mit Behinderungen wohnbetreut werden, von größeren Heimen, die es auch noch gibt. Ich sage leider, obwohl auch dort gute Arbeit in den Heimen geleistet wird, aber systematisch ist das problematisch, bis hin zu typischen Einrichtungen, Wohnhäuser mit 6, 12, 15 Menschen mit Behinderungen, die dort wohnen. Die weit überwiegende Zahl der behinderten Menschen wohnt selbstständig, sodass diese Zahlen, die hier erfasst sind, Wohnplätze im Behindertenbereich, sich fast ausschließlich beschränkt auf behinderte Menschen, die eine Lernbehinderung oder Mehrfachbehinderung haben. Die große Mehrzahl der Menschen mit Behinderung, die eine Mobilitätsbehinderung haben, wohnen selbstständig oder im Familienverband und haben von hier keine institutionelle Form von Pflege und Betreuung. Die Behinderten in den Wohnen und Wohnheimen, da schaut es natürlich ganz anders aus. Und die stehen auch, wenn es ums Thema Pflege und Betreuung für Menschen mit Behinderung geht, im Fokus der kritischen Aufmerksamkeit. Ich werde gleich dazu kommen, indem ich sage, dass für Körperbehinderte, Menschen mit Körperbehinderung, mit Sinnesbehinderung, also für die große Mehrzahl der Behinderten, durch die gesetzlichen Änderungen der letzten Jahre die Situation weitestgehend befriedigend gelöst ist. Anders in den Formen der institutionellen Betreuung, im Wesentlichen bei diesen 20.000 Wohnplätzen und auch, man kann es nicht dazu nehmen, weil es weitgehend Überschneidung gibt, etwa 20.000 Menschen mit Lernbehinderung und Mehrfachbehinderung, die in sogenannten Werkstätten, tagesstrukturellen Einrichtungen untertags 4 bis 8 Stunden betreut werden. Die Betreuung der Menschen mit Behinderung in diesen Institutionen ist überwiegend nicht durch Angehörige der Gesundheitsberufe, Sie wissen das, sondern von Sozialbetreuungsberufen, wobei in den letzten 5 Jahren, das war durchaus eine positive Leistung, durch Bund-Länder-Vereinbarungen und entsprechende Novellen im BUG, das auch harmonisiert worden ist, sodass über den gehobenen Dienst der Gesundheits- und Krankenpflege und der Pflegehilfe in dieser Vereinbarung Bund-Länder, die dann inhaltlich auch im GUK sich abbildet, geregelt ist, dass es Angehörige von Sozialbetreuungsberufen gibt, wo die Pflegehelferausbildung integriert ist. Sie kennen das, Fach, Diplom, Sozialbetreuer, Familie, Altenarbeit, Behindertenarbeit. Eine zweite Gruppe, wo das nicht integriert ist, die aber ein Basismodul, ein Ausbildungsmodul zur Basisversorgung absolviert haben und zur Unterstützung in diesen Grundpflegeleistungen berechtigt sind. Und, das ist eine der Neuerungen im GUK gewesen, die die spezielle Situation von Behinderteneinrichtungen mal anerkannt haben und aufgenommen haben, auch sonstige Nichtträgerinnen von Sozialbetreuungsberufen, sonstige Mitarbeiter in Behinderteneinrichtungen, die das Ausbildungsmodul absolviert haben, sind berechtigt, unter bestimmten Voraussetzungen, schriftlich dokumentiert und im Einzelfall nicht überwiegend, pflegerische Grundleistungen auch unterstützend zu erbringen. Das Interessante aber ist, dass es für die 24-Stunden-Betreuung und für die persönliche Assistenz Sonderregelungen gibt. Nicht, wie ich meine, gute Sonderregelungen. Ich habe die mit ja als Sozialminister zu verantworten. Nach Rückmeldungen der Behindertenorganisationen, der Menschen mit Behinderung, funktionieren die auch gut. Und diese Sonderregelungen sind viel offener, viel weitergehender als die sehr restriktiven durch den Kernbereich des KUK, obwohl auch diese Sonderregelungen 3b und c im KUK natürlich getroffen worden sind. Aber da sehen Sie, dass Personenbetreuung und persönliche Assistentinnen auch dann, und das ist das Entscheidende, wenn sie keine pflegerische Grundausbildung oder Ausbildung haben, ohne Basismodul, ohne Absolvierung einer Pflegehelferausbildung, in vielen Bereichen von Grundpflege unterstützend tätig werden dürfen. Körperpflege, An- und Auskleiden, Nahrungsflüssigkeitsaufnahme, ich will es nicht im Einzelnen vornehmen, selbst bei der Arzneimittelaufnahme und auch bestimmte delegierte ärztliche Tätigkeiten, soweit sie delegiert sind, auch wahrnehmen dürfen. Verabreichen bis hin zum Verabreichen von Arzneimitteln und subkutanen Injektionen. Also eine sehr weitgehende Regelung für Menschen mit Behinderung, freilich nicht für die, die in Einrichtungen betreut werden, sondern die in Privathaushalten betreut werden. Das ist im Wesentlichen die Abgrenzung. Aus meiner Sicht, und da bin ich bei einer Kontroverse, die ich zur Diskussion stelle, ist das problematisch. Warum? Weil die Pflegeanforderungen von Menschen mit Behinderung in vielen Bereichen durchaus übereinstimmen mit Pflegeanforderungen im Bereich der Krankenpflege oder der Altenpflege. Wenn es darum geht, ein kurzfristiges Krankheitsbild zu überwinden und gesund zu werden, wenn es darum geht, Gesundheit zu festigen. Aber die Hauptanforderung von Menschen mit Behinderung im Bereich der Pflege sind, dass diese Pflege und Betreuung auch in der Lage sein muss, den Zugang zum Arbeitsmarkt und zu tagesstrukturierten Angeboten nicht zu verhindern oder zu benachteiligen. Das ist etwas, wo man in einem Krankenhaus oder auch in einem Altenheim wenig Rücksicht darauf nehmen muss. Aber für Menschen mit Behinderung ist es unter Gesichtspunkt der Inklusion, der Teilhabe ganz, ganz zentral. Menschen mit Behinderung brauchen auch Kontinuität und Pflege in der Betreuung. Insbesondere Menschen mit Lernbehinderung und Mehrfachbehinderung haben ein viel höheres Bedürfnis nach Kontinuität als Menschen, die ansonsten keine Einschränkungen haben. Sicherstellung von Kommunikation und Teilhabe ist zentral für Menschen mit Behinderung, begleitet sie als Anforderung durch ihr ganzes Leben. Sicherstellung von Selbstständigkeit, Selbstbestimmung, also was etwa in einem Krankenhaus bei Krankenpflege für Tage, für Wochen ganz normal und sinnvoll sein kann, muss man unter Gesichtspunkt von Selbstbestimmung, von Normalisierung für die Dauerbetreuung und Pflege für Menschen mit Behinderung schon kritisch reflektieren. Weil Gesundheits- und Krankenpflege einerseits und Pflege und Betreuung von Menschen mit Behinderung unterschiedliche Zielsetzungen und Anforderungen haben. Bei Gesundheits- und Krankenpflege steht die Gesundung, die Festigung der Gesundheit, der medizinische Fokus jedenfalls im Vordergrund. Körperlicher Pflegebedarf, bei Eltern auch Demenz, sowie die aktuelle Befindlichkeit, Reaktion auf Krisensituationen steht im Vordergrund. Sie sind im Kern Gesundheit und Krankenpflege auf die Anstaltpflege ausgerichtet, auf Pflege in Einrichtungen mit Hunderten von Betten, mit großer Arbeitsteilung. Die Behindertenarbeit hat dem gegenüber keinen medizinischen, sondern sozialen Fokus. Sie ist von Normalisierung, Selbstbestimmung und Inklusion geprägt und auf eine ganzheitliche Lebensbegleitung, nicht auf kurzfristige Intervention, sondern auf ganzheitliche Lebensbegleitung ausgerichtet. Von den Mitarbeiterinnen her betrachtet, von den Berufsträgerinnen, die Befugnisse der Mitarbeiterinnen in der Pflege sind stark berufsständisch zersplittert. Das ist die Kennzeichnung der Pflege. Schwerpunkt ist die medizinisch-pflegerische Akutversorgung und es arbeiten im Regelfall mehrere Personen. Arzt in unterschiedlichen Hierarchien, Pflegepersonen in unterschiedlichen Professionen, Pflegehelferinnen an einem Patienten. Behindertenbetreuung ist durch einen ganzheitlichen Ansatz gekennzeichnet und Unterstützung bei der Lebensgestaltung. Im Regelfall arbeitet eine Bezugsbetreuungsperson mit einem Menschen mit Behinderung. Aktuellen Fall aus einer Behinderteneinrichtung, derartige Fälle, fast täglich werde ich mit denen konfrontiert. Ich habe einen Fall herausgegriffen. Bewohnerin einer dezentralen Wohngruppe, wo 6 Personen in der Wohngruppe leben, ist 41 Jahre alt, hat spastische Tetraparese, alle 6 bis 7 Stunden ist ein Blasenkatheter zu setzen. Sie wissen, dass das eine Tätigkeit ist, die Diplom-Krankenpflegepersonal vorzunehmen hat. Eine fertige Diplom-Krankenpflegekraft ist in dieser Wohngruppe natürlich 6 Personen nicht vorhanden, kann auch nicht ständig vorhanden sein. Daher gibt es eine Vereinbarung mit der Hauskrankenpflege, aber die funktioniert auch nur am Tag. In der Nacht ist in diesem Bundesland Hauskrankenpflege nicht verfügbar, anders als in Wien, wo es auch eine Nachthauskrankenpflege gibt. In dem Bundesland, wo das spielt, gibt es das nicht in der Nacht. Heißt, in der Nacht sind wir schon voll in der Illegalität. Und es kommt dazu auch unter Tag, diese Bewohnerin, die die Bezugsbetreuung gewohnt ist, die verspannt bei wechselnden Personen aus der Hauskrankenpflege hat, hier weiß die Person nicht kennt, Sicherheit, Kontinuität, nicht das Vertrauen, sie verkrampft, Beckenboden, Muskulatur ist verkrampft, damit Schwierigkeiten beim Kathetern, Risiko immer wieder ins Spital dann zu bringen. Vorher, vor der entsprechenden Regelung im KUK, wurde hier im Graubereich durch eine angelernte Behindertenbetreuungskraft und Anleitung, Einschulung eines Arztes und Kontrolle einer Diplom-Krankenpflege, das nach Aussage der Patientin, also keine Patientin, Frau mit Behinderung und der Einrichtung, klaglos absolviert. Was wären mögliche Lösungsansätze? Ich komme zum Schluss, das ist die letzte Folie. In der Novelle zum KUK haben wir einmal diskutiert, ob man nicht die eigenverantwortliche Tätigkeit der Pflegehilfe ausweiten könnte, in dem Bereich im Einzelfall bei Betreuung in typischen Behinderteneinrichtungen, also nicht in den großen Heimen, da ist kein Problem. Wenn halt eine Behinderteneinrichtung mit 200, mit 150, mit 100 Betten, da kann man 2 Diplom-Krankenpflegekräfte, Gesundheitskrankenpflegekräfte natürlich einsetzen, aber im Regelfall bei den kleinen Mittleren nicht. Hier diese eigenverantwortliche Tätigkeit aufzuwerten, Alternative, Befugnis der Personenbetreuung auch für Mitarbeiterinnen in Behindertenbetreuung ermöglichen. Aus meiner Sicht geht es in diese Richtung ohnehin, denn die moderne Entwicklung in der Behindertenarbeit steht die persönliche Assistenz immer mehr im Vordergrund. Und stellen Sie sich vor, ein Szenario, wo man in Behinderteneinrichtungen die jetzige institutionelle Form der Betreuung am selben Ort einfach auflöst, dass die einzelnen Behindertenbetreuer als Assistenten, Assistentinnen der Menschen mit Behinderung gelten. Am selben Ort, in derselben Werkstätte, aber nicht mehr angestellt sind bei, sage ich, Lebenshilfe oder Diakonie, Caritas, wie auch immer, sondern in persönlicher Assistenz zu den Menschen mit Behinderung, dann wären automatisch nur, dass die Befugnisse der persönlichen Assistenzen hier gelten würden. Ich denke auch, dass die moderne Entwicklung der Altenpflege, ein umfassenderen Pflegebegriff zu leben, Selbsthilfe, Assistenz auch und Eigenverantwortung mit Altenbetreuung nimmt ja zu, auch da gibt es eine gute Entwicklung. Im Behindertenbereich unter dem Stichwort Assistenz statt Hilfe und dass auch das Impulse geben wird für eine derartige Verbesserung, Flexibilisierung und mehr Versuch, ganzheitliche Befugnisse hier zu schaffen. Natürlich bei Sicherung von Qualität und Standards. Derzeit ist es so, dass fast alle Behinderteneinrichtungen, die ich besuche, und das ist wöchentlich eine, geben im Vier-Augen-Gespräch freimütig zu, dass sie regelmäßig die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen des KUK verletzen, Klammer auf, müssen, Klammer geschlossen, um ihre Tätigkeit sinnvoll aufrechterhalten zu können. Das kann nicht der Weisheit letzten Schlusses eines entwickelten Sozialstaates sein.
Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Buchinger, für den interessanten Vortrag. Ich denke, Sie haben einige Kontroversen hier aufgezeigt, die durchaus Stoff für Diskussionen bieten und möchte Sie, wertes Publikum, nun einladen für Ihre Beiträge.
Ich lebe und arbeite mit persönlicher Assistenz und ich bin sehr froh, dass es die Möglichkeit der persönlichen Assistenz bereits gibt. Ich würde mir wünschen, dass es endlich einmal eine bundeseinheitliche § 15 Lösung für persönliche Assistenz im Wohnbereich geben würde, über kurz oder lang, wie sie jetzt schon im Bereich der persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz eben vorhanden ist. weil ich wirklich selbstbestimmt leben möchte und nicht in eine stationäre Einrichtung eben kommen möchte, weil die persönliche Assistenz nicht wirklich bedarfsgerecht eben möglich ist.
Dankeschön. Weitere Beiträge oder Fragen?
Ursula Brammer, Pflegeberatung, Lieber Niederk. Ich komme gerade von einer Bereichskonferenz am Freitag, wo ich das Spannungsfeld wirklich ganz massiv miterlebe. Ich bin selber Diplom-Krankenpflegende, bin relativ viel in den Anleitungen, in der Übernahme teilweise auch, muss ich teilweise auch. Ja. Kommen ganz gezielte Fragen auch, zum Beispiel von einer Leitung, von einer pädagogischen Leitung, wie weit ich jetzt kommen darf und in meiner Funktion als Diplompflegende einen Mitarbeiter ohne eine Basisausbildung, auch nicht einmal vom UBV, das Tablettenschachteln ermöglichen darf. Darf ich von meiner Ausbildung her nicht. Meine Idee und einfach auch mein Wunsch wäre, dass man in dem Bereich ganz konkret entweder die Verantwortung dann bei den pädagogischen Institutionen lässt, dass sie sagen, sie können für den Bereich die Verantwortung übernehmen, oder uns den Personalstand insofern verändern. Wir haben das jetzt in manchen Bereichen. In den Wohnoffensiven funktioniert das total gut.
Wo?
In den Wohnoffensiven. Leonfeld, Bodleimfeld, Leonfelder Straße und so weiter. Da ist von Anfang an ein Team konzipiert worden, wo man wirklich alle Mitarbeiter in dem Bereich von der Pflege über Behindertenarbeit, Behindertenbegleitung wirklich im Team interdisziplinär arbeiten lässt. Das funktioniert meiner Meinung nach, und ich glaube auch, dass es ein guter Zukunftsweg ist, im harten Kern, sage ich jetzt einmal, das heißt wirklich so, was Sie ja vorher beschrieben haben, die großen Institutionen wie das Martinsstift, wo wir wirklich 200 Bewohner oder 150 Bewohner haben, da merke ich, dass es eine ganz eine massive Schwierigkeit wird. Das ist so wirklich auch der Wunsch von mir, dass wir da auch Richtlinien vorgeben können, dass wir wissen, wie wir uns verhalten dürfen.
Grüß Gott, Messner-Gabriela. Lehrend, derzeit viel beschäftigt in Sonder- und heilpädagogischen Bereich in der Schulung der UBV. Auch mir kommen fast wöchentlich mehrere Übertretungen des BUGs, werden diskutiert im Rahmen meines Seminars. Einen Lösungsweg, den sehe ich, den die Kollegin gerade genannt hat, Gruppen dezidiert, also interdisziplinär zu gestalten, multiprofessionell interdisziplinär. Die Befugnisse der Betreuungspersonen zu erweitern, da würde ich derzeit keine Möglichkeit sehen. Ansonsten, es gäbe noch viel zu diesem Thema zu sagen. Es ist ein Thema, wo ich mich wundere, dass nicht mehr hier sitzen und sich diesem Thema widmen. Ich hoffe, es schaut in 10 Jahren anders aus. Ich habe es mit meiner Kollegin vorher schon geredet. Es wäre auch zu diskutieren, der medizinische Fokus, den Sie genannt haben. Könnte ich so nicht stehen lassen, weil immerhin nennen wir uns jetzt schon seit 10 Jahren Gesundheits- und Krankenpflegepersonen. Das heißt, wir sind schon seit 10 Jahren auf dem Weg, dieses medizinische Gesundheitsmodell zugunsten eines komplexeren Begriffes zu verändern. Also wir legen schon sehr viel Wert auf Gesundheit und eben Menschen mit besonderen Bedürfnissen nicht aus der Krankheitsperspektive zu betrachten. Danke.
Mein Name ist Barbara Schieder, ich bin ausgebildete diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester und habe an der Universität Wien Bildungswissenschaften mit Schwerpunkt für Sonder- und Heilpädagogik studiert. Herr Dr. Buchinger, Ihr Pflegebegriff, den Sie heute präsentiert haben, besorgt mich, muss ich Ihnen sagen, wo Sie sagen, wir haben einen Schwerpunkt auf medizinische Orientierung. Wir sind in der Akutversorgung beheimatet. Von meinem Berufsverständnis her alarmiert mich das. Ich habe Sie auch vor einem Monat am Österreichtag so radikal in Ihrem Ausdruck nicht erlebt. Wir haben einen Paragraph 3 im Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, der die Gesundheits- und Krankenpflege in die Pflicht nimmt, im Behindertenbereich aktiv zu sein, in der Schulung, in der Anleitung, in der Qualitätskontrolle. Und ich glaube nicht, dass Sie einen Beitrag zur funktionierenden Interdisziplinarität leisten, wenn Sie so einen Pflegebegriff transportieren.
So wie ich das sehe, gibt es im Moment keine Beiträge. Herr Dr. Buchinger, möchten Sie Stellung nehmen?
Gerne. Ja, ich beginne mit dem Pflegebegriff. Ich verstehe und respektiere die Einwendungen, die von Pflegewissenschaftlerinnen und in dem Bereich tätigen Vortragenden kommen. Ich reflektiere mit diesem Pflegebegriff auch nicht die fortgeschrittene wissenschaftliche Lehre und Diskussion. Ich reflektiere damit, was in der tagtäglichen Praxis von Pflege und Betreuung empfunden wird. Das ist eine aktuelle Diskussion, wo aus meiner Sicht die Gesundheits- und Krankenpflegeberufen zu stark dieser medizinischen Tradition verpflichtet sind und doch zu wenig in der realen Praxis die anderen Aspekte Teilhabe, Inklusion, Selbstbestimmung, Selbsthilfe zu wenig ausreichend berücksichtigen. Ich sehe schon die Möglichkeit, dass sowohl Pflegehelferinnen als auch Personen mit Basismodul, als auch Personen ohne entsprechende Ausbildung im pflegerischen Bereich mehr an Kompetenzen in der Begleitung von Menschen mit Behinderung bekommen können. Das sehe ich. Das ist gegangen bei der persönlichen Assistenz, ist gegangen bei der Personenbetreuung. Warum soll es nicht weitergehen? Das ist ein Beleg für, ich sage, diesen stark medizinisch geprägten Zugang. Wie sehr das eine große Rolle spielen soll bei der Begleitung eines Menschen mit Behinderung zur Toilette oder bei der Hilfe beim Anziehen, das erschließt sich mir nicht wirklich. Da sehe ich unter Gesichtspunkt der Normalisierung, dass es ein breites Feld gibt, wo auch Personen ohne Ausbildung in diesen Grundtätigkeiten der täglichen Lebensverdichtung unterstützend tätig sein sollen dürfen. Derzeit, Sie wissen das, ist das nicht der Fall. Die Restriktionen sind nach meiner Auffassung zu stark und auf allen Ebenen würde ich mir eine Flexibilisierung wünschen. Zur persönlichen Assistenz, ich teile das vollständig, was Sie sagen. Solange ich Sozialminister war, haben wir den Bereich der persönlichen Assistenz am Arbeitsplatz versucht auszubauen. Ein bisschen was ist gelungen. Ich denke, auch aus heutiger Sicht ist die persönliche Assistenz am Arbeitsplatz die am besten entwickelte aller persönlichen Assistenzen, obwohl sie noch nicht vollständig geregelt ist. Aber die größten Probleme, da bin ich auch bei Ihnen, haben wir im Bereich der persönlichen Assistenz in den sonstigen Lebensbereichen, weil es hier eine sehr große Unterschiedlichkeit zwischen den Bundesländern gibt. Selbst in Wien, wo die Situation vergleichsweise am besten ist von allen Bundesländern, gibt es noch einen großen Entwicklungsbedarf, geschweige denn von Bundesländern, wo de facto persönliche Assistenz in den Lebensbereichen noch gar nicht eingeführt ist. Insgesamt hoffe ich und erwarte ich, dass die Entwicklung, die der Bereich Pflegebetreuung auch für Menschen mit Behinderung in den letzten 10, 20 Jahren erfahren hat, da hat es eine grandiose Entwicklung gegeben, dass diese Entwicklung auch in den nächsten 10, 20 Jahren vorwärts geht. Und Sie werden sehen, dass wir vieles uns nicht vorstellen können, was aber in 20 Jahren dann selbstverständlich sein wird.
Das war eine Sendung von Christoph Dernbacher. Wir danken dem Verein Pflegenetz für die zur Verfügungstellung des Materials. Nächsten Dienstag hören Sie eine Aufzeichnung aus dem Radio Kulturcafé zum Thema Burnout-Syndrom. Warum wir ausbrennen. Laut Ärztekammer gelten rund 1,1 Millionen Österreicher als Burnout gefährdet. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Kennen Sie schon unsere neue Homepage?
Auf www.freak-radio.at finden Sie Informationen über unser Team und Sendungen in Textfassung.
Übrigens unter leichter Lesen, auch für Leute mit Lernschwierigkeiten.
Und Sie können die Highlights von Freak Radio als MP3 auf Ihren Computer laden.
www.freak-radio.at